Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die Temperaturen steigen und endlich ist der Sommer zurückgekehrt und damit tatsächlich auch am Markt eine gewisse sommerliche Lethargie. Dennoch gibt es natürlich viele Themen, die uns beschäftigen, nicht nur die Handelspolitik von Präsident Trump, sondern tatsächlich auch immer wieder das Thema Geldpolitik. EZB und Fed befinden sich in der wohlverdienten Sommerpause, aber der Herbst verspricht spannend zu werden. Mit meinem Kollegen Christian Reicherter spreche ich heute über die zu erwartende Entwicklung bei EZB und Fed. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Herzlich willkommen im Studio, Christian.
Guten Morgen.
Es ist Sommerloch, trotzdem beschäftigt die Geldpolitik die Märkte auch weiterhin. Wir sprechen heute sicherlich auch über die Fed, aber fangen wir mit der EZB an. Was gibt's Neues von der EZB?
Ja, wie du schon richtig angesprochen hast, die Währungshüter befinden sich gerade in ihrer wohlverdienten Sommerpause. Und die nächste Zinssitzung ist im September. Und im Endeffekt, so arg viel Neues gibt es gerade von der EZB nicht. Also zuletzt hatte Frau Lagarde eine abwartende Haltung der Notenbank signalisiert, in Anbetracht der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die wir momentan ja gerade haben.
Also, kann man verstehen, ja.
Recht jeden Morgen, wo man gerade sozusagen auf Bloomberg oder in die Nachrichten reinschaut, hat ja Herr Trump möglicherweise was Neues beschlossen. Also dementsprechend ist von dieser Seite nicht langweilig und wie gesagt, diese Unsicherheit strahlt natürlich dann auch auf die Konjunktur hier in der Eurozone aus und dann haben wir natürlich aber auch das Thema Inflation, wo auch noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung die sich zukünftig entwickelt, also wie sich da möglicherweise die US-Zölle auf die europäische Inflationsentwicklung auswirkt.
Ja, die große Frage ist ja im Moment, ob die EZB die Zinsen überhaupt nochmal senkt.
Tatsächlich, seit der letzten EZB-Ratssitzung hat die marktseitige Zinssenkungsfantasie einen leichten Dämpfer erhalten. Wie gesagt, Frau Lagarde hatte sehr stark betont, dass sich die Notenbank momentan mit ihrer Positionierung ganz wohl fühlt, also mit ihrer abwartenden Haltung. Zugleich hat sie aber auch durchblicken lassen, dass natürlich die weitere geldpolitische Entscheidung in Abhängigkeit der Datenlage getroffen wird. Also dementsprechend die Tür für eine weitere Zinssenkung ist jetzt nicht gänzlich verschlossen. Aber prinzipiell, wie gesagt, wenn man die marktseitigen Zinssenkungsfantasien anschaut, dann war zuletzt eigentlich noch eine Zinssenkung bis zum Ende des Jahres eingepreist. Jetzt zuletzt sind es nur noch so um die 15 Basispunkte. Also der Markt ist so ein bisschen zurückgerudert.
Wobei das natürlich auch extrem an der Entwicklung der aktuellen Datenlage jetzt hängt. Es ist halt diese Abwägung, ein Zinsschritt, ja, nein, das ist ja das Ende jetzt letztendlich. Also wird auch die Markterwartung schwanken, finde ich auch dann recht stark mit den Daten, wenn sie rauskommen.
Auf jeden Fall. Und also tatsächlich, wir in unserer Zinsprognose haben noch einen weiteren Zinssenkungsschritt der EZB drin. Und ich sehe da weiterhin auch durchaus gute Gründe dafür. Und zwar, wenn man sich jetzt mal Revue passieren lässt, die europäischen Währungshüter haben zuletzt ja auch in ihren Projektionen, die sie veröffentlicht haben, gehen sie von aus, dass der Inflationsdruck hier in der Eurozone in den kommenden Monaten durchaus mal nachlassen könnte. Also die aktuelle Inflation in der Eurozone ist ja bei 2% und die europäischen Währungshüter signalisieren, wie gesagt, dass mit Blick auf die kommenden Monate, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, dass die Inflation unter die 2% rutscht. Und wenn man die Projektionen als Maßstab nimmt, dann ist für das erste Quartal 2026 eine Inflationsrate von 1,4% sozusagen skizziert.
Und wenn 1,4?
1,4 tatsächlich.
Oh, das ist und, natürlich sehr niedrig.
Die Idee unter anderem dahinter, also warum sollte die Inflation nochmal so deutlich nachlassen? Erleichterung kommt unter anderem von Seiten der Entwicklung der Löhne. Also es gibt ja diesen sogenannten EZB Wage Tracker, der ja so eine Idee gibt, wie sich die Lohnentwicklung in der Eurozone sozusagen perspektivisch weiterentwickeln dürfte. Und der ist zuletzt, hat deutlich nachgelassen, also die Dynamik hat nachgelassen. Das spricht prinzipiell dafür, wie gesagt, dass der Lohndruck in der Eurozone abnimmt und das dementsprechend dann eine gewisse Erleichterung mit Blick auf die Dienstleistungspreise in der Eurozone bringen könnte. Dann ist aber sicherlich auch ein Faktor, der die Inflation in der Eurozone dämpfen könnte, die Aussicht über über die weitere konjunkturelle Entwicklung. Also die EZB hat in ihren bisherigen Projektionen unterstellt, diesen 10% Basiszoll, was ursprünglich mal im Gespräch war, für Produkte aus der EU, welche in die USA exportiert werden. Jetzt ist ja dieser Zollsatz etwas höher reingekommen, was Trump sich da vorstellt. Das könnte also ein weiterer Faktor sein, der möglicherweise die Inflation etwas stärker dämpft, als die EZB bislang angenommen hat.
Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir keine Gegenzölle erheben, was jetzt zumindest das Risiko senkt, dass wir auf diesem Weg extra Inflation kriegen.
Genau, das ist auch noch ein weiterer Faktor. Und was man dann auch nicht vergessen darf, also wenn man die Wechselkursentwicklung anschaut, also der Euro hat ja in den vergangenen Monaten gegenüber dem Dollar durchaus deutlich Boden gut machen können. Und die EZB hat in ihren bisherigen Projektionen ein Wechselkursniveau für dieses Jahr von 1,11 unterstellt und fürs nächste Jahr von 1,13. Und wie gesagt, momentan sind wir, glaube ich, in der Kante um 1,15 rum.
Höher.
Oder waren teilweise auch so mal ein ganzes Stück höher. Also von daher, es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, dass die Inflation in der Eurozone tatsächlich möglicherweise auch noch ein bisschen niedriger kommt, als die EZB das in ihren bisherigen Projektionen unterstellt hat. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass auch dieses Thema Zinssenkung oder diese Zinssenkungsfantasie auch am Markt wieder dann sich ein bisschen beleben sollte mit Blick auf die kommenden drei
Monate. Wir kriegen neue Projektionen im September, richtig?
Wir kriegen
neue. Das wäre dann ja eigentlich, wenn die Projektionen revidiert werden, bisschen weniger Wachstum, vielleicht ein bisschen weniger Inflation, wäre das eigentlich natürlich der opportune Moment, um dann die Zinsen auch zu senken.
Genau. Das wäre auch prinzipiell unsere Vorstellung, dass tatsächlich dieser auslösende Moment sein könnte, den die EZB dann braucht, um dann nochmal die Zinsen zu lockern. Aber was zur Wahrheit auch dazu gehört, es ist halt momentan in der Notenbank auch durchaus relativ kontrovers diskutiert. Also dementsprechend muss es jetzt vielleicht wollen der ein oder andere Notenbankvertreter es tatsächlich nicht nur in den Projektionen sehen, dass die Inflation niedriger kommt, sondern tatsächlich in den harten Zahlen.
Okay, dann könnte man bis Oktober warten.
Genau, vielleicht. Also wir haben halt bis zur September-Sitzung nur noch eine weitere Veröffentlichung von Inflationsdaten. Also vor dem Hintergrund, muss man da noch abwarten.
Jetzt gibt es ja auch im EZB-Rat ein bisschen ein Personalkarussell aktuell. Was tut sich denn da?
Korrekt, wir haben zuletzt tatsächlich viele Neubesetzungen im EZB-Rat. Unter anderem ist der niederländische Notenbankvertreter Klaas Knot jetzt nach langjähriger Amtszeit bei der niederländischen Notenbank in Rente im Endeffekt gegangen. Und er hat jetzt zwischenzeitlich einen Nachfolger dann auch bekommen, den Olaf Sleipjen. Der Herr war schon zuvor bei der niederländischen Notenbank tätig, also dementsprechend war da die Zusammenarbeit mit Klaas Knot und dem Herrn Sleipjen sehr eng. Dementsprechend würden wir jetzt davon ausgehen, dass er hat sich bislang nicht so grundlegend geäußert zur geldpolitischen Entwicklung in der Eurozone, also dementsprechend ist er ein bisschen vor dem Hintergrund auf seine mangelnden Äußerungen noch schwer einzusetzen, in welches Lager er einzuordnen ist. Aber wie gesagt, wenn man die Argumentation folgt, die waren bislang enge Kollegen, dann würde das dann schon eigentlich dafür sprechen, dass er eher dem Falkenlager zuzuordnen ist, wo Herr Knot bislang ein Vertreter daraus war.
Ja, gleichzeitig geht aber der Überfalke, der Holzmann.
Ja, genau, das ist korrekt. Robert Holzmann, als Amtszeit endet diesen Monat, 31. August. Und Sonja, wie du auch schon richtig gesagt hast, also wenn es einen Falken im EZB-Rat gab, dann war das Herr Holzmann, hat sich tatsächlich, sehr markant geäußert, um es so zu formulieren. Und hat dann teilweise auch die ein oder andere Outlier-Meinung sozusagen im EZB-Rat gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist ja auch dann immer sehr interessant gewesen, seine Einwürfe, die er hatte, gar kein Thema. Und auch dort gibt es aber einen Nachfolgekandidaten, und zwar der bisherige österreichische Wirtschaftsminister Martin Kocher wird die Nachfolge antreten. Aber auch der Kollege hat sich, wie gesagt, zuletzt jetzt nicht grundlegend zur Geldpolitik der EZB geäußert. Dementsprechend ist es tatsächlich bei der Personalie am schwierigsten, wie er sich dann im EZB-Rat dann einordnet. Aber was ich sagen würde, also dass er in die Fußstapfen von Herrn Holzmann tritt, das halte ich, also er wird vielleicht sich auch falkenhaft äußern, gar kein Thema, aber diese Fußstapfen, die er da ausfüllen müsste, die sind ein bisschen arg groß. Also dementsprechend würde ich von weniger markanten Äußerungen ausgehen. Und zu guter Letzt gibt es noch auch noch eine Personalie mit Blick auf Portugal, Mario Centeno. Das Amtszeit ist zwischenzeitlich ausgelaufen und jetzt zuletzt wurde von Seiten der portugiesischen Politik auch dort ein Nachfolger bestimmt, und zwar Alvaro Pereira. Der Herr war bislang Chefvolkswirt von der OECD und wie gesagt, wenn man da jetzt zuletzt bei Bloomberg geschaut hat, wie er sozusagen sich irgendwie zuletzt zu geldpolitischen Themen geäußert hat, dann findet man da vergleichsweise wenig. Also vor dem Hintergrund ist er auch noch nicht ganz klar, wie er sich einsortiert im EZB-Rat. Aber in der Vergangenheit war es in der Regel so, dass portugiesische Notenbankvertreter eher dem Taubenlager zuzuordnen waren. Also dementsprechend würde ich prinzipiell auch davon ausgehen, dass er in diese das auch da weiterhin einzuordnen sein durfte.
Das heißt aber, wenn ich mir das jetzt anschaue, dass sich grundsätzlich nicht viel ändern dürfte im Rat, was so das Falken- und Taubenlager betrifft. Vielleicht das Einzige wäre, dass dann so ein Überfalke wie Holzmann wegfällt und durch vielleicht einen moderateren Falken ersetzt wird. Aber dadurch dürfte sich ja eigentlich die Dynamik nicht komplett ändern.
So würde ich das prinzipiell auch sagen. Also
was uns zum Thema Dynamik im Rat ändern, natürlich zu dem Thema Fed bringt, denn da ist ja im Moment wirklich auch sehr viel los. Der überraschende frühere Rücktritt von Adriana Kugler hat ja jetzt eine Stelle im FOMC-Rat freigemacht. Was ist da los?
Ja, tatsächlich. Diese News kam sehr überraschend. Also Frau Kuglers Amtszeit, wer hätte regulär geendet am 31. Januar nächsten Jahres. Und sie hat jetzt vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass sie halt vorzeitig sozusagen gerne aus dem Amt ausscheiden möchte. Über konkrete Gründe ist nichts bekannt. Man hat jetzt nur gelesen, dass sie wieder zurück an die Universität gehen möchte und dort wieder lehren. Aber wie gesagt, was sie zu diesem Schritt bewogen hat dazu ist...
Weil hat sie einfach keine Lust mehr auf das aktuelle Geschehen gehabt.
Wie gesagt, dazu gibt es keine genaueren Infos. Aber wie gesagt, das hat jetzt dazu geführt. Wir brauchen jemand. Dieser Sitz muss ja besetzt werden. Und es ist so, dass Donald Trump einen Kandidaten nominieren kann für diese Stelle. Und jetzt ist momentan gerade innerhalb der US-Administration die Frage halt, wie stellt man das jetzt im Endeffekt gerade an? Und die jüngsten Signale waren jetzt so, dass man sich darauf verständigt, dass ein Übergangskandidat ernannt werden soll, der zumindest mal die Amtszeit abdeckt bis 31. Januar nächsten Jahres. Über konkrete Namen, oder es werden verschiedene sozusagen Namen zirkuliert, aber ob es da jetzt einen Favoriten gibt, ist tatsächlich jetzt momentan noch ein bisschen unklar.
Aber die Idee ist doch, dass dieser Posten dann mit jemandem besetzt wird, also spätestens dann Ende Januar oder Anfang Februar, der dann auch die Nachfolge von Paul antreten soll. Das ist doch wohl der Plan.
Genau, also diese Personalverschiebung, die es jetzt momentan in der FOMC gibt, genau, die eröffnet prinzipiell Donald Trump die Möglichkeit, einen Kandidaten zu nominieren, der prinzipiell dann auch die Nachfolge von Jerome Powell als Fed-Chef antreten könnte. Also Pauls Amtszeit als Fed-Chef endet im Mai nächsten Jahres. Paul könnte prinzipiell noch länger sozusagen im Teil des FOMC-Komitees sein, denn sozusagen seine Amtszeit als in Anführungszeichen normaler Notenbankvertreter endet erst 2028. Aber wenn man sozusagen die Vergangenheit sozusagen als Guidance nimmt, wie das ablaufen könnte, dann war es in der Vergangenheit so, dass Bernanke und Yellen, nachdem sie sozusagen die Amtszeit als Fed-Vorsitzende geendet hatte, dann dementsprechend auch komplett dann aus dem FOMC-Rat dann ausgeschieden sind. Also wie gesagt, den Kandidaten, den Paul jetzt nominiert als sozusagen endgültigen Nachfolger von Frau Kugler, der hätte potenziell oder der ist wahrscheinlich dann auch potenziell der neue Fed-Chef dann.
Und wir müssen vielleicht auch gar nicht gendern. Man geht eigentlich immer davon aus, dass es ein Mann sein wird. Ich weiß, wobei ich gar nicht weiß, warum. Es gibt ja durchaus auch Frauen in Trumps Administration, aber.
Aber du hast, also gendern jetzt hin oder her, aber tatsächlich, wenn man sozusagen die Shortlist gerade anschaut, wer im Gespräch ist, dann sind es tatsächlich nur Männer. Und wenn man dies jetzt so gerade mal grob durchgeht.
Sind das nicht zwei Kevins und ein Scott?
Ich muss nachzählen. Ja, korrekt. Genau, Scott Bessent, also der Name, den kennt man prinzipiell ja auch aus den Nachrichten momentan, aktueller Finanzminister und auch enger Vertrauter von Trump. Aber wie gesagt, auch wenn das sicherlich ein valider Kandidat ist, gar kein Thema, hat er zuletzt signalisiert, dass er seinen Job als Finanzminister gerne weitermachen würde. Also vor dem Hintergrund scheint er sich nicht an diesem Rennen um den nächsten FED-Vorsitzenden beteiligen zu wollen. Und wie gesagt, du hast es schon richtig erwähnt, es gibt noch zwei Kevins. Und auch aus den Medien bekannt, Kevin Hassett, aktueller Wirtschaftsberater der Trump-Administration und auch enger Vertrauter von Donald Trump. Und er praktisch alle Überlegungen oder alle Ideen, die die Trump-Administration in den vergangenen Monaten vorgebracht haben, sei es die Zölle, sei es diese Big Beautiful Bill, da steht Kevin Hassett voll dahinter. Also dementsprechend wäre das sicherlich ein Kandidat nach dem Wunsch von Trump, um auch etwas mehr Einfluss auf die Notenbank zu gewinnen. Aber da besteht wahrscheinlich auch dann das größte Risiko dann dahinter, weil einerseits muss man sagen, das ist ein sehr exponierter Job sozusagen. Die Notenbank lebt viel von Glaubwürdigkeit, auch mit Blick auf die Finanzmarktakteure. Und sozusagen, wenn es so ein super enger Vertrauter von Trump sozusagen die Nachfolge von Paul antreten würde, dann hätte das, okay, auf Schwäbisch wird es gesagt, ein gewisses Geschmäckle. und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, um es mal so zu formulieren. Und dementsprechend wäre der zweite Kevin möglicherweise die bessere Wahl. Und zwar gibt es Kevin Warsh, heißt der Kollege. Der war auch schon mal für die US-Notenbank tätig als Notenbankgouverneur, und zwar in der Zeit von 2006 bis 2011. Und er hätte sicherlich eine andere Reputation, zumindest aus Sicht des Finanzmarktes. Mhm. Wie gesagt, das Personalkarussell dreht sich da, und was jetzt letztendlich der Pick dann von Donald Trump werden wird, das muss man dann jetzt dann noch sehen. Als gewisse Hürde gibt es auch noch, dass diese Kandidatur, oder diese Nominierung von Trump natürlich auch noch durch den Senat bestätigt werden muss. Aber in Anbetracht, wie gesagt, der Mehrheitsverhältnisse in der
US-Politik. Sollte kein Problem sein, ne? Solange es keine völlig abstruse, ne, wie in der ersten Amtszeit, da gab es so ein paar Kandidaten, wo man gesagt hat, das geht gar nicht. Ne?
Ja, genau.
Ja, gut, ich nehme an, dass, nur ganz kurz zum Abschluss, ich glaube, das große Risiko ist sicherlich dieses Thema Glaubwürdigkeit der Fed und das Risiko, dass die Fed dann doch von Trump irgendwie ja nicht kontrolliert wird. Das wäre, glaube ich, zu weit gegriffen. Aber das Risiko besteht natürlich, dass im nächsten Jahr, wenn Powell weg ist, zunehmend da der Einfluss sichtbar wird, was für den Finanzmarkt problematisch wäre.
Ja, genau. Also das, so würde ich das auch sehen. Es wird einen gewissen Einfluss von Trump sicherlich geben, aber was man nicht vergessen darf, also es ist nicht nur sozusagen ein Kandidat oder ein Vorsitzender, der dann die Marschrichtung vorgibt für die weitere Geldpolitik, sondern es ist ein Komitee von 12 Personen, die darüber übereinstimmen müssen, in welche Richtung sich die Geldpolitik entwickeln sollte. Und vor dem Hintergrund bin ich prinzipiell weiterhin guter Dinge, dass die US-Notenbankvertreter sozusagen schon auf Basis von Fakten und mit Blick auf die Konjunktur- und Inflationsentwicklung in den USA die Geldpolitik bestimmen.
Ja, bei Fakten, wer weiß, wie die nächsten Arbeitsmarktberichte ausfallen. nach der dann jetzt anstehenden Neubesetzung. Aber gut, ich glaube, ehrlicherweise, das ist dieses ganze Thema Fed und wie es da weitergeht im kommenden Jahr, da werden wir uns sicherlich in den nächsten Monaten nochmal ausführlicher an dieser Stelle mit beschäftigen müssen. Erstmal vielen Dank für die super interessanten Einblicke, Christian.
Gerne.
An unsere Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat der heutige Podcast gefallen und wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder bei uns begrüßen dürfen. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abo und eine Weiterempfehlung, und unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.